Was ich feststelle, ist, dass die polnische Historienfilme auch immer besser werden.
What?
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Wunderschönen guten Tag, Mike. Hallo.
Hi, grüß dich. Ach, na, wie sieht's aus bei dir?
Also bei mir, ich bin im Vorweihnachtsstress und selbst?
Ja, na, Vorweihnachtsstress. Also wer das jetzt im Moment nicht ist, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist völlig klar. Ja, aber so die letzten Planungen und Terminkalender fliegen irgendwie komplett auseinander, weil wirklich, ich habe irgendwie, ist das am Anfang von jedem Podcast, aber es ist jeder krank. Jetzt noch mehr krank irgendwie. Irgendwie, ich habe seit Jahren keinen Kindergartenerzieherin oder Erzieher mehr gesehen. Arbeitskollegen sind auch nur noch so röchelnd aus dem Homeoffice mit letztem Einsatz.
Ja, also in unserem Live-Podcast hattest du es ja erwähnt und ich dachte so, oh Mike, jetzt übertreib doch nicht. Also klar, logisch, dass es halt rumgeht, das war mir auch bewusst. Aber mittlerweile ist auch bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, haben eigentlich alle die Hufe hochgerissen. Ich bin jetzt
so schlimm gleich.
Ich bin gerade Last Man Standing. So, deswegen ist es gerade echt so sehr schwierig. Aber wir müssen, es hilft alles nichts. Wir müssen unserer Tradition nachkommen und den Zart wie Kruppstahl Jahresrückblick zusammen schaffen dieses Jahr. Und
das auf jedes Jahr. Ist dieses aber das erste Jahr nicht auf Twitch, oder? Kann das sein?
Letztes Jahr? Hatten wir letztes Jahr?
Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich immer nur an unsere Twitch-Sessions erinnern. Die sind ja dann auch irgendwie auf Spotify gelandet. Weiß ich gar nicht, ob wir die mitgezählt haben bis zu unserer 100. Sendung. Ich weiß es nicht. Aber der Gedanke kam ja bei unserer letzten Jubiläumssendung. Die Folge habt ihr euch hoffentlich alle schon angehört. Also ist es wirklich wert.
Ja, also wenn nicht, gleich wieder zurück.
Was hast du für Feedback gekriegt?
Das ist eine sehr gute Frage, Mike. Ich denke, wir sollten einfach mal das Feedback zur Folge abchecken, weil ich natürlich nach Feedback gefragt habe und natürlich auch Feedback bekommen habe. Mhm. Und zwar von 30 Leuten insgesamt.
Ah, okay. Also ich wollte nur beenden. Mir kam der Gedanke, dass das wahrscheinlich nicht unsere 100. Folge war, ne, sondern vielleicht die 104. oder 105.
Es war die 100. Mit den Live-Folgen,
Mit den Live-Folgen und die nie versendet wurden, sozusagen, um mal im öffentlich-rechtlichen Sprachgebrauch zu bleiben, weil ich zu blöd zum Schneiden war oder irgendeine Datei.
Aber ich glaube, dann waren es sogar 106. Ich glaube, dann waren es sogar 106.
Also ein oder zweimal kam auch irgend so ein komplett digitaler Fauxpas dazu.
Aber das war in unserer Anfangszeit, wo wir das halt noch nicht besser wussten. Mittlerweile sind wir ja, hält uns ja gar
nicht auf. Beschrei's nicht, ich guck mal lieber gerade, nee, läuft. Okay, gut. Scheiße.
Interessiert dich denn das Feedback, das wir bekommen haben?
Total.
Ja? Dann also, gehe ich mal rein. Also, sind natürlich sehr viele relativ kurze Wortmeldungen, sowas wie sehr stabile Folge, großartig wie immer, total interessant, richtig gut, ganz großartig, ich bin überglücklich, danke, einfach genial, toll, bitte mehr davon.
Also wenn man jemanden glücklich machen kann, das ist ja schön.
Das ist gut, ne?
Also bis jetzt alles richtige Antworten.
So, jetzt kommen längere Antworten. So, das waren jetzt so, ich bin erst bei einer Stunde angekommen, aber Alter, was ist denn das für eine krasse Folge geworden? Hut ab, Jungs. Wären die Tickets nicht schon so schnell weg gewesen, wäre ich auch noch von NRW gekommen. Dazu muss man sagen, die weiteste Anreise war Südtirol. Das haben wir dann noch in Erfahrung gebracht. Ja. Aus Meran. Tatsächlich.
Da haben wir noch hinterher noch schön über Apfelsaft diskutiert. Über Apfelsaft und Freiwild.
Ja.
Genau.
Ja, wo sie gesagt haben, ja, Meran ist ja gar nicht so rechts, dann habe ich gemeint, naja, ist ja auch nicht Brixen. Ja, die Simona schreibt beispielsweise, das war eine ganz tolle Folge, auch für jemanden aus der Schweiz, war super interessant mit euch dreien, danke dafür und gerne mehr davon, hatte mich vorab schon über die Podcast-Länge gefreut. So, da denke ich mir immer, naja, bei unseren über eine Stunde, teilweise anderthalb Stunden, das ist schon viel, aber die Live-Folge hat ja dann doch.
Ich habe auch immer so ein Gefühl, wenn ich mit Schneiden fertig bin und da steht dann manchmal über eine Stunde, da höre ich immer so die Leute in meinen Ohren so, aber dass da die Leute wirklich hui sagen, das ist natürlich schön.
Naja, die Leute, die jetzt hier was dazu gesagt haben, ja. Ich gehe nochmal weiter. Hier kommt eine Wortmeldung aus Schleiz, ja, auch ganz wichtig.
Okay, auf jeden Fall, ja. Schleiz wurde da gehörig abgefeiert. Also ich glaube, wir sind da kurz vor der Ehrenbürgerschaft.
Bin einer von den aktiven Leuten aus Schleiz. Und wer nennt mich denn Alexander? Wir waren nicht frustriert, im Gegenteil. Frustriert bekommt man das nicht hin. War dennoch eine interessante Folge. Gruß an Mike, das habe ich nicht verstanden.
Die aktiven Leute aus Schleiz, vielleicht waren da auch aktive Leute aus Schleiz im Raum, ich weiß es nicht. Aber die hätten sich doch mehr gefeiert, oder?
Ja.
So oft wie da Schleiz erwähnt wurde.
Ja, also,
ich weiß auch nicht, warum da Schleiz zu dem Running Gag dieser Folge mutiert ist, aber verdient.
Ja, also wir brauchen beim nächsten Mal auf jeden Fall noch mehr Mitmachwillen im Publikum.
So ein bisschen. Manchmal waren die ein bisschen eingeschüchtert, die Leute, ne? Aber gut, ich meine, wenn da Bodo Ramelow sitzt.
Mike, ich wüsste nicht warum.
Da musst du erstmal eine Lücke finden, ne? Um da irgendwas zu bemerken.
Da sitzt du der Ministerpräsident, Musikweltstar und noch so ein Influencer Heinz rum, ne? Da sich dann zu Wort zu melden, ist schon.
Musikweltstar, wieso saß da noch La Cucaracha unter der Couch?
Da du ja auf der gesamten Welt gehört wirst und da auf Tour bist, kann man das schon so sagen.
Ja, aber nicht als Star.
Das willst du natürlich nicht hören. Okay. Beeindruckend das vielseitige Wissen von Herrn Ramelow. Genial, Leute, bitte an die Politik die Bedeutung von Lignin auch seitens Verwendung zu stärken. Wir können das Zeug zur Herstellung von Dämmstoffen benutzen, aber wir bekommen es nicht verkauft, in Klammern Farbe.
Oh, okay, die Ligninwirtschaft hat Fährte aufgenommen bei uns. Okay.
Ja, wir sind jetzt die ersten Lignin-Influencer Deutschlands.
Knietief in der Lignin-Lobby hier gelandet.
Ich habe meinem Vater erzählt, dass wir über Lignin gesprochen haben, hat er sich auch gefreut.
Ach echt?
Ja.
Okay. Also das für den auch eine Rolle.
Das Thema ist auf jeden Fall heißer, als ich gedacht hätte. Also ihr seid da auf jeden Fall dem richtigen Thema auf der Spur. Ja, also hier vielleicht nochmal zur Aufklärung. Kam Herr Ramelow eigentlich da unangekündigt rein und hat sich dann spontan dazugesetzt? Krass, dass ihr euch duzt. Also um das zu erklären, natürlich ist es im Vorfeld geplant gewesen. Ne? Du kannst natürlich keine hochkarätige politischen Gast haben, ohne das im Vorfeld sinnvoll zu planen. Das funktioniert gar nicht.
Ja. Nee, natürlich war geplant, aber man muss sagen, dass dieser, ich glaube, der Entschluss, da aufzutauchen vom Bodo, der war schon spontan. Ne? Also das war so eine Schnapsidee und die er sofort geil fand. Ne? Also das war schon so, aber natürlich dann die Planung, da kommen natürlich auch vorher Leute vom Personenschutz und gucken sich die Location an und was weiß ich, ne, das ganze Brimborium.
Das war schon lustig, ne, wie dann der Personenschutz da war und dann quasi
mit vorher Ablaufplänen und so weiter. Und das ist schon dann natürlich alles etwas krakensteif, ne? Das LKA, da ist das natürlich gemeldet, die Veranstaltung und so weiter. Also ist schon da verrät man ja jetzt keine Geheimnisse irgendwie. Aber es war schon auch beeindruckend, mal so diese Terminmaschinerie von so jemanden da mitzubekommen, ne? Auch die Entourage, die da mit dabei war, waren ja auch ganz sympathische Leute, denke ich.
Auf jeden Fall.
Sehr junges Team, ne? Hat er da um sich. Das merkt man ihm auch an, dass er da auch offen
dafür ist, was ja auch sehr wichtig ist. Ja. Nee, also war cool, hat auch, also von meiner Warte aus hat auch Spaß gemacht, dieser Termin. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr von uns zweien, würde ich sagen. Hä? Aber das ist mit Gast ist das immer ein bisschen schwierig umzusetzen. Da kannst du ja auch nicht.
Ja, das war meine Befürchtung so ein bisschen, dass die Leute, aber da siehst du mal, wie wenig wir den Leuten wert sind, wenn da ein richtig guter Rhetoriker am Start ist.
dann. Ja, wir bieten ja die Plattform, ne? Also es ist ja auch schon irgendwie wieder unsere Leistung oder sowas.
Ja, ja, natürlich, klar, aber ich habe jetzt gar kein Feedback so nach dem Motto wahrgenommen, ey, boah, ey, ich wollte euch hören und jetzt sitzt da Bodo am Baggerloch irgendwie rum, ne?
Na, ein Kommentar dahingehend kam jetzt auch einer von,
kam, ja,
von
30, okay, gut. Ja. Ja, ist ja auch legitim, klar, ich meine, aber mir hat es riesengroßen Spaß gemacht, ein cooler Typ und hoffentlich haben noch mehr Leute mitgekriegt, was das für ein cooler Typ ist, auf jeden Fall, jetzt mal völlig in unabhängig von Parteizugehörigkeiten oder politischen Präferenzen von euch da draußen, mit dem Mann kann man sich echt beschäftigen. Ja, beeindruckend. Cool, na, das ist doch schön.
Das war auf jeden Fall das Podcast-Highlight dieses Jahr, das kann man so sagen. Aber es gab ja noch andere sehr erwähnenswerte Dinge, die dieses Jahr passiert sind. Und ich würde sagen, wir gucken uns das diesmal in zwei Podcast-Folgen an. So die erste.
Ich denke auch, wollen wir da eine thematische Aufsplittung machen oder eine chronologische Aufsplittung? Und sind wir jetzt bis Juli unterwegs, die nächste Podcast-Folge ab Juli oder diese Folge Nutztiere, nächste Folge Haustiere?
Also schwierig. Also so wie ich uns kenne, haben wir es jetzt unterschiedlich vorbereitet. Ich habe es chronologisch. Mike, wie hast du?
Ja, das, als ob dem Ganzen hier ein Plan zugrunde liegen würde. Reißt die Maske runter. Nee, also ich denke, chronologisch ergibt schon Sinn. Also ich denke da auch eher chronologisch.
Ja, ne? Ich habe gerade die Übersicht, um quasi einen Einstieg zu schaffen. Ich habe vielleicht auch was die eigene Wahrnehmung angeht, was dieses Jahr irgendwie wichtig war. Was denkst du, waren die Top 5 Themen auf Google Trends in Deutschland? Also welche 5 Schlagzeilen quasi sind am häufigsten gegoogelt worden?
Dürfen Gurken heiraten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. In der Google-Schlagwortsuche? Nee. Da fällt mir ein, da habe ich mich sehr, sehr drüber kaputt gelacht, nämlich in der Thüringer Allgemein war eine Doppelseite mit den Top Google-Suchanfragen des Jahres 2023. Auf so einem Niveau bewegt sich unsere deutsche Zeitungslandschaft. Ja. Drucken wir den Leuten mal 2 Seiten Internet aus. Die wird das schon irgendwie interessieren. Wir drucken euch das Internet aus, ne? Auf 2 Seiten. Und nebenan ist eine Top-Kaninchenzüchter-Veranstaltung und keiner berichtet darüber. Weiß ich nicht, aber da war auf jeden Fall Dürfen Gurken heiraten dabei als Top-Suchanfrage und das ist, wenn ich nicht weiß, was es ist, das muss irgendein TikTok-Gag sein. Ich weiß es nicht.
Also das, also die Warum-Fragen, ich habe jetzt hier ja Jahresrückblick Google Deutschland quasi offen.
Also da war auf jeden Fall noch, warum bin ich allein? War dort auch.
Das ist gar nicht lustig.
Nee, das ist total, Alter. Da habe ich auch gedacht, ey, scheiße. Du sitzt da. Keine Ahnung, ne? Karl Sari kennet hier auf der Couch, ne? Besoffen in Unterhose, nachts um 3 und dann tippst du das in Google ein und willst die Antwort wahrscheinlich gar nicht wissen, weil du es sowieso selber weißt.
Und dann landest du bei Andrew Tate und er erzählt dir irgendwas.
Ja, wahrscheinlich. So, ja, genau. Nee, komm, sprich zu mir.
Also, Die Top 5 Warum-Fragen, ja, weil wir jetzt gerade bei Fragen sind, Top 1. Nee, ich dreh's um. Top 5. Warum wird Camilla Königin?
Okay.
Platz 4. Warum fasten Muslime? Passend dazu auch was indirekt mit Fasten zu tun hat. Warum feiert man Karneval? Also das klingt wirklich so, als ob quasi diese beiden Bevölkerungsanteile sich gegenseitig mehr verstehen wollten.
Das ist doch eigentlich ein positives Zeichen.
Eigentlich schon, ja. Aber dann ist Platz 2, warum ist Krieg in Israel?
So. Da hast du ja auch versucht, eine Antwort drauf, also nicht eine Antwort drauf zu geben, aber das ein bisschen zu hinterleuchten, ja. Ne? Zum ersten Mal die Gemengelage.
Ja, da hat Böhmermann jetzt auch einen Beitrag gemacht, der so ähnlich in dieselbe Kerbe geschlagen hat, zum Thema Diskursanalyse. So, aber pass auf. Wichtiger als das Verständnis, das Völkerverständnis zwischen Muslimen und Christen und dem Krieg in Nahost. Noch viel wichtiger auf Platz 1.
Warum spielt die DFB-Elf so scheiße? Nee.
Nein. Warum wurden Fake Lashes erfunden?
What the fuck? War das eine... Keine Ahnung, war das eine vielleicht in einer bundesweiten Abiturprüfung eine Frage oder so, dass das auf einmal irgendwie jeder gegoogelt hat? Warum wurden die denn erfunden? Google's doch mal.
Na, aus optischen Gründen vermute ich mal. Weil nicht jeder so sexy lange Wimpern haben kann wie ich.
Ich weiß nicht, du, das könnte vielleicht auch sein, dass im meisten Entwicklungen kommen ja aus dem Mittelalter, dass im mittelalterlichen Bergbau die Leute, um sich vor Staub zu schützen und trotzdem was
sie längere Wimpern gebraucht haben.
Ja, dazu sind ja Wimpern eigentlich da, um das Auge so ein bisschen vor Wind und Staub und so weiter zu schützen. Also nicht nur, aber ne? Und vielleicht, also keine Ahnung, vielleicht also sind jetzt hier nicht bei Genial daneben oder so, aber das könnte vielleicht eine Erklärung sein.
Ich stelle mir das richtig vor, wie so ein schottischer Erfinder aus dem 19. Jahrhundert irgendwie, ne, durch Edinburgh läuft zum Treffen des monatlichen Erfindertreffs und ist total aufgeregt, weil er in seinen Akten hat er ein neues Patent eingereicht für Fake Lashes und es präsentiert genau. Er dann der hiesigen Minenorganisation.
Genau, und bei der Royal Society for Make-up Tutorials beantragt er dann auch noch eine Förderung.
Ja, da gibt's genau. Da so Kombimodelle Hut und Augen Wimpern gleichzeitig. Ja.
Nee, aber wie kommt das da um Gottes Willen auf Platz 1? What the fuck?
Ich hab keine Ahnung. Aber das waren ja auch nur Scheiße. Die Warum-Fragen.
Ach so.
Es gibt ja auch noch die Wie-Fragen.
Und ich glaube, das ist noch interessanter. Das ist dann richtig Deppenballett, oder?
Nee, nein, also das ist eigentlich ganz süß.
Okay.
Also was heißt, nehmen wir mal Platz 10, da sind auch interessante Sachen dabei. Also Platz 10, natürlich auch mal nach der Ukraine geschaut, wie viele Panzer hat Russland? Platz 9, wie hat Dortmund gespielt? Wie alt ist Dieter Bohlen?
So, er lebt noch.
Ja, wo wir gerade von Katastrophen sprechen, wie entsteht ein Erdbeben? Da freut man sich natürlich als Geografielehrer, wobei auf der anderen Seite muss man
da
sich die Frage stellen.
Ja, verschiedene Gründe, ne?
So, und jetzt kommt ein Ausreißer, den ich nicht verstehe. Wie hoch liegt Lesotho?
Wie hoch liegt Lesotho?
Ja.
Hat das vielleicht was damit zu tun, kommt da viele Läufer her? Nee, die kommen ja eigentlich aus Äthiopien und Kenia.
Aus Lesotho kommt gar nichts, weil Lesotho ist ja quasi das Land, das von Südafrika umschlossen ist.
Ach so?
Ja, das ist das mittendrin in Südafrika.
Ich habe das immer so als District irgendwie war. Siehst du, dass das jetzt ein... Das ist ja peinlich.
Aber was ich beispielsweise auch nicht wusste, ist, das ist noch ein Königreich.
Interessant.
Ja, und ist von der Größe umgerechnet so groß wie Belgien.
Ach doch, ja.
Ja. Aber das ist interessant, weil das tatsächlich auf einem Hochplateau liegt.
Also siehst du, ich bin in Afrika, also da kannst du mich... was weiß ich, ne? Burkina Faso, Hauptstadt Ouagadougou und so ein Zeug, das kannst du mich alles fragen. Aber Lesotho, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Gabun oder sowas, da weiß ich alles, aber
nee, Lesotho. Darüber nachgedacht habe ich auch nie, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Lass mich kurz mal rausfinden, warum das überhaupt so existiert. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ja, also laut Studien der WHO aus dem letzten Jahr rangiert Lesotho bei den Suizidraten im Spitzenfeld. Knapp 5% aller Todesfälle sind Suizid.
Das hat aber nichts mit der Höhenlage zu tun.
Da müssten wir uns jetzt, glaube ich, mal richtig reinfuchsen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach.
Ich weiß nicht, also Fragen im Abitur gewesen oder so.
Das kann durchaus sein, du. Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall.
Das, was dann einmal so ein Google Peak irgendwie gab.
Der einfach sehr, sehr hoch war. Das kann man nachvollziehen. Warte mal, der Google, der Peak. Oh ja, nein. Der Peak war 22. bis 28. Oktober. War das vielleicht eine Wer wird Millionär-Frage oder so?
Ach, das kann natürlich sein.
Das ist nämlich spannend, weil Lesotho liegt tatsächlich sehr hoch, weil es auf einem Plateau liegt. Also da ist es vermutlich deutlich höher, als man es erwarten würde. Ja, fünfte Frage ist, wie viele Länder gibt es? Und die vierte Frage finde ich sehr, sehr süß. Wie schlafen Wale?
Wie schlafen Wale? Und das ist ja wirklich süß. Ja, ich glaube, das ist auch nicht generell das Gleiche, oder? Also ich weiß noch, so Pottwale, die haben oft so eine Ruhestellung, wo sie so aufrecht im Wasser.
Aufrecht? Ach, ja, stimmt, ja.
Vor sich hin vegetieren. Ich finde, das sieht immer total hypnotisch und irgendwie so, ich weiß nicht. Das hat so was Außerirdisches für mich irgendwie, wenn so diese Pottwale da in ihren. Naja, egal. In echt habe ich das natürlich noch nicht gesehen, aber.
So, wie nennt man Engel ohne Flügel?
Wie nennt man Engel ohne Flügel? Hä?
Na Mama.
Oh.
Ja, auch süß, oder?
Ja.
So, wie alt ist Jürgen Drews?
100? Nee, der ist doch jetzt auf jeden Fall über 70, oder? Ist er nicht jetzt langsam?
Ich denke.
Aber alles auch Sachen, die ich auch googeln müsste.
Ja, und dann noch, wie tief liegt die Titanic? Das ist natürlich auch ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, weil das natürlich auch...
Ja, auf jeden Fall. Also Jürgen Drews ist 1945 geboren.
Glück gehabt.
Glück gehabt am 2. April. Aber, also, der ist mir nicht unsympathisch. Ich finde, er hat immer sehr viel Freude an Musik vermittelt. Wie tief liegt die Titanic? Wie tief war das denn, tiefer?
3,8.
Was, tiefer nicht?
Nee.
Krass.
Naja, es liegt ja nicht im Pazifik, sondern im Atlantik. Ich glaube, der Pazifik ist noch tiefer.
Ja, gut, ja, also jetzt, ich sage mal, viel tiefer als 12.000 Meter. Nee, wie tief ist die tiefste Stelle im Meer? War das 12.000 Meter?
Irgendwie fast 11.800 oder sowas. Irgendwas, ne? Ja. Aber es ist trotzdem krass. 3.800 Meter.
Da musst du erst mal runter, ja.
Ja, oder lieber nicht. Wie eine... Ein etwas, das dieses Jahr passiert ist, uns ja gezeigt hat. Ja, Mike, ich wollte nur ganz kurz so ein bisschen den Blick ins Internet werfen, wie das Internet so das Jahr wahrgenommen hat.
Ja, ist interessant.
Wir können
ist
ja, interessant. Wir können ja mal.
Gibt es nächstes Jahr überhaupt noch Google-Anfragen-Charts oder ist das dann nur in irgendeinem KI-Chat die Top-Anfragen, wo dann. Eine Suche nur so implementiert ist.
ChatGPT arbeitet ja mit Bing.
Ja.
So,
ja.
Deswegen, vielleicht müssen wir dann nächstes Jahr da sitzen und über die Bing-Charts. Ich denke nicht. Aber das ist doch eine sehr gute Überleitung. Also für mich ein Thema, das dieses Jahr definiert hat und was auch relativ zeitgleich mit dem Jahreswechsel begonnen hat, war tatsächlich, dass sich mit KI beschäftigen. Das war mein großes Thema. Ich weiß noch, ich lag in Brno, in diesem Hotel da am Marktplatz mit Blick auf die Burg. Die Uhr läutete, war früh am Morgen irgendwie 6 Uhr oder so. Und ich erwachte und dachte mir, für dieses Jahr musst du endlich mal einen Finger ziehen und dich mit KI beschäftigen. Hab mir dann ChatGPT geschnappt und dann gelernt, wie ich damit umgehe. Und innerhalb von wenigen Wochen ist das Thema derartig eskaliert und die Möglichkeiten von diesen Tools sind geskyrocketed. Und seitdem ist es, also was jetzt so Midjourney angeht oder ChatGPT oder auch andere Tools, sind halt Teil des Arbeitsprozesses geworden innerhalb von wenigen Monaten, die da sehr viel auch erleichtern und vieles möglich machen, was vorher nicht denkbar war. Und das ist so mein Einstieg in dieses Jahr gewesen. Wie bist denn du eingestiegen in 2023?
Bin also ganz ehrlich, als ich mich so ein bisschen mit dem Jahresrückblick beschäftigt habe, das waren irgendwie alles Ereignisse, von denen ich dachte, das ist schon 2 Jahre her oder so. also ganz im Ernst. Also mein Jahreseinstieg, da war auf jeden Fall im Zeichen der Vorbereitung auf unsere große Europa-Tour. Ne? Also da haben wir geprobt wie die Wilden. Und ja, auch noch vor der langen Trennungszeit, vor der Tour, dann natürlich Quality Time mit der Familie verbringen und so weiter. Das war, weil die ging ja dann schon Mitte Januar los, ne, die Tour. Dann war ich erst mal 6 Wochen weg vom Fenster. Zu Hause zumindest. Und bin da durch Europa getingelt als fahrendes Volk. Das war auf jeden Fall eins meiner Jahreshighlights schon ganz früh am Jahresbeginn. Ne? So eine große Tour. Aber auch wahnsinnig cool, weil jeden Tag in irgendeiner anderen Metropole ein Museum besuchen und so weiter. Das hat schon riesengroßen Spaß gemacht.
Ja, gab es auf jeden Fall immer Museums-Spam. Ich habe das alles gesehen, was Europa, du gesehen hast.
Europa-Rundreise, ja, wirklich im Zeitraffer, ne? Also eher so japanisches Niveau. So 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr Schloss Neuschwanstein und dann Elbphilharmonie Hamburg von 16.20 Uhr bis und so weiter. Also war da schon hart getaktet, aber hat riesengroßen Spaß gemacht. Ja, das, also so bin ich da in das Jahr gestartet. Aber was du sagst mit der KI, dass dieses komplett in die Breite gezogene und bei den, sag ich mal, normalen Menschen wie mir angekommenen, ne, die jetzt nicht besonders IT-affin in einem herausgehobenen Maße sind oder so, das hat man natürlich absolut wahrgenommen. Ne? Also auch bei mir im juristischen Bereich ploppten auf einmal natürlich auch Fragen auf, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen, aber die sich auf einmal auch ganz normale Leute stellen. Ne? Also Urheberrechtsfragen, bestimmte Verantwortungsfragen und so weiter, die sich daraus ergeben. Das landete dann natürlich auch so am juristischen Ohr dann an mit der Popularisierung von KI-Lösungen im Alltag der normalen Menschen, in Anführungsstrichen. Ja, also da kann man nur ahnen, wie lange in anderen Bereichen schon mit KIs gearbeitet wurde, ne?
Das ist der Punkt, ganz genau, weil wenn Leute wie wir dann die Möglichkeit bekommen, damit arbeiten zu können, uns zu verstehen, dann ist es ja eigentlich schon...
Also um den Kreis zu schließen, es kann sein, dass von Booking-Agenturen oder von lokalen Veranstaltern, was weiß ich, der ein oder andere Promotext auch schon mit KI geschrieben wurde, ja, auf unsere Tour. Also den Verdacht hat man manchmal, aber da werden ja immer platt die Tüten losgeschossen.
Artikel, die Nachbesprechungen sind zum Konzert und so.
Naja, bestimmt, ja. Ja, da muss man ja bei HSB immer nur den Geil-Button drücken bei der KI und da kommt ein...
Einmal kommt geil.
Kommt
auf 500 Worte gestreckt.
Genau, ja. Ja.
Sag mal, war ansonsten im Januar irgendwas?
Also ich habe mir aufgeschrieben, also was gestorben ist er zwar noch 22, aber beerdigt, Ratze, weil über den haben wir ja auch mit Bodo geredet. Der wurde da beerdigt, ne, der letzte deutsche Papst. Das ist ja schon auch ein bisschen, also da habe ich immer ein ganz großes, so da kommt so der Kulturhistoriker in mir durch, wenn sich da im Vatikan was tut und diese Jahrhunderte oder fast Jahrtausende alten Riten dann auf einmal so greifen, so ein Papstbegräbnis und Papstwahlen und alles, was da immer so drumherum stattfindet, das fasziniert mich dann schon enorm und da gucke ich immer hin. Und das war auf jeden Fall auch im Januar. Und dann
Lützerath ist geräumt worden im Januar.
Lützerath, da waren wir auch gerade auf Tour, da waren wir auch dort in der Nähe. Haben wir auch mal vorbeigeschaut, ist auch auf einem unserer Rückblickvideos von der Show in Düsseldorf, glaube ich. Da haben wir so ein paar Szenen aus Lützerath mit reingeschnitten. Das hat da auch eine große Rolle gespielt. Und war nicht auch Bolsonaros Abwahl Anfang des Jahres? Aber weiß ich nicht, ob das im Januar war.
Also ich weiß nicht, ob das schon 2023 war oder ob das... War das zum Anfang des Jahres oder war erst die Vereidigung von dem...
Also auf jeden Fall dieser ganze Fickfuck mit dem Parlamentssturm und so weiter. Also da kann ich mich dran
erinnern. Der war im Januar,
Da war ich gerade auf Tour, also da ging es dann ja auch richtig rund. Also da hat sich ja auch nicht so freiwillig von der Macht getrennt.
Auf jeden Fall auch eine super krasse Geschichte. Also Bolsonaro, wie er an die Macht gekommen ist, wie er sich da gehalten hat und wie dann dieser, dieser ganze Kampf drumherum war. Ich habe um diese Zeit drumherum habe ich mir ein paar sehr intensive und interessante Videos von brasilianischen Influencern angeschaut. Natürlich dann mit irgendwelchen englischen Untertiteln versucht, das zu verstehen. Und diesen ganzen Zusammenhang, also wie der sich über Jahre sozusagen von einem kleinen Beamten da so hochgehangelt hat, durch populistische Narrative, das ist uns ja gar nicht bewusst, wie lächerlich das eigentlich alles ist, dass der so eine Machtperson geworden ist.
So, nee, ja, natürlich, also das ist ein, weiß ich nicht, der Samba-Trump ist das, ne? Also da ist, das ist natürlich.
Naja, aber er war ja kein Milliardär oder so, das ist ja wirklich irgendein Typ gewesen.
Ja, das stimmt, also ich glaube, was an Leistungsfähigkeit mal in seinem, also war da nicht mal Fallschirmjäger oder irgendwie sowas, ich glaube, da war bei einer relativ fitten Militäreinheit oder so, war mal unterwegs, also jetzt so ein kompletter, zumindest körperlich-geistiger Lutscher ist er da irgendwie, scheint er nicht zu sein, aber ist er da irgendwie dazu geworden, ne? Also das ist ja, also diese politische Clownerie, wie da so jemand da oben drankommen kann, aber da siehst du mal, dass da wirklich nur eine Marionette gesucht wurde, ne? Also das ist ja auch diese Rolle Brasiliens weltweit, ne? Also ich glaube, das wird in unseren Breitengraden immer noch ganz schön unterschätzt, was Brasilien von Global Player ist, also gar nicht vielleicht vom wirtschaftlichen oder politischen Gewicht, aber diese reine, schiere Ressourcenmacht, die haben, ne? Und die Größe der Bevölkerung innerhalb Südamerikas oder Lateinamerikas, das ist schon wirklich krass, ne?
Ja, alleine der Umstand.
Drückt Brasilien deshalb einfach schon auf die machtpolitische Landkarte.
Allein deshalb, weil sie für den Kontinent quasi die Vorherrschaft haben. Ne? Allein deswegen sind sie ja so bedeutsam. Aber ey, was ganz anderes habe ich ganz vergessen. Es gab doch dieses, es ist mehr oder weniger das Erste, was dieses Jahr passiert ist. Unserer damalig noch amtierenden Verteidigungsministerin Lambrecht.
Lambrecht.
Die ihr Silvester, ihr Neujahrsgrußvideo.
Oh, fuck. Ja, da war sie ja dann. Das war natürlich eine Lehrstunde in Medienkompetenz, gell? Auf jeden Fall. Also, aber da musste ich auch immer dran denken, was meine Oma immer gesagt hat. Das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint.
Ja.
Ne? Und das war bei mir dann fast schon so ein bisschen auf der Mitleidseite. So. Also so daneben war das.
Ja, also wenn man ihr nicht ansonsten zuhören würde, könnte man schon Mitleid mit ihr haben, aber sie war ja an sich eine sehr unangenehme Person einfach. Also das ist schon verdient gewesen. Das ist schon verdient gewesen. Und ich muss sagen, also nach allem, was man so von dem Pistorius hört und wie er sich so gebärdet und wie er bisher agiert, ist der, glaube ich, echt keine schlechte Besetzung für den Posten. Und ich glaube, er ist sogar der beliebteste Bundespolitiker aktuell.
Ja, er hat halt so eine Entschlussfresse, ne? Also der hat halt nicht irgendwelche unbeholfenen Strickpullover an, wie Frau Lambrecht oder so. Also für mich war eigentlich...
Der sieht aus wie der Laschet, das ist doch keine Entschlussfresse. Der kann froh sein, dass er trotz seiner
Fresse... Der sieht aus wie Laschet in Entschlossen. Doch. Und ich meine, er hat ja landespolitisch auf Ministerebene oder so, hat er ja durchaus schon Eignung nachgewiesen. Ne? Also das ist ja so quasi so wirklich die allerletzte Waffe.
Anders als Laschet.
Allerletzte Waffe im Arsenal der SPD irgendwie da gewesen. Klar, der macht dann eine halbwegs gute Figur, hat, glaube ich, sogar mal in einem Feldlager geschlafen beim Grundwehrdienst oder irgend sowas. Ne? Also auch seit langer Zeit mal einer, der wirklich irgendwie bei der Armee war. Also ich bin da in diesem ganzen Truppenverständnis-Ding irgendwie auch nicht drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so irgendwelche Nacken- und Kinnmuskelspanner den irgendwie sympathischer findet, weil er halt sowas wie Kompetenz da ausstrahlt, aber da verwaltet halt auch nur einen ausgeuferten Verwaltungsapparat, wo da wirklich Beamtentum unterwegs ist, galore. Ne? Also da ist nichts, was irgendwie fronttauglich ist in diesem Ministerium, ne? wahrscheinlich vom General bis zur kleinen Sachbearbeiterin oder Mitarbeiterin dort im Ministerium. Also der hat einen riesengroßen Kampf zu kämpfen. Und die Tatsache, dass er dann jetzt schon dann bald ein Jahr im Amt ist, ohne von dem Schleudersitz runtergeschmissen zu werden, rückt den ganz, ganz klar in Kanzlerkandidatur näher.
Ja, ne? Sehe ich auch.
Also
so.
Da bin ich mir absolut sicher. Also das war ja auch bei Zensursula von der Leyen und irgendwelchen anderen Vorgängern so, dass man gesagt hat, okay. Naja, weil sie damals als, was waren die da, Familienministerin war die doch auch mal, da hat sie doch irgendwelche Zensurinitiativen gestartet, seitdem nenne ich die immer Zensursula. Also wer das meistert, auf dem Stuhl dort sitzen zu bleiben und halbwegs von den Milliarden sogar irgendwas in greifbares Material, was Peng machen kann, umzusetzen, ne? Der hat es auf jeden Fall drauf.
Also ob da was umgesetzt wurde in Material, das Peng macht, kann ich dir so gar nicht sagen. Also ich glaube, da sind so viele rein Ausrüstungsthemen, die da geklärt werden müssen.
Ja, ja, natürlich, klar, aber da ist natürlich von Zinszahlungen bis Unterwäsche, Socken, was da alles beschafft werden muss, das dauert da schon eine Weile, bis du da wirklich bei einem Großsystem wie irgendwelchen Hubschraubern, Kampfflugzeugen oder ich meine, in der Ukraine stehen ja auch etliche Panzerhaubitzen und was weiß ich von uns rum, das müsste ja auch irgendwie mal nachbestellt werden, wenn man auch eine Meldung des Jahres von Pistorius, ne, dass er das Wort kriegstüchtig für die Bundeswehr verwendet. Ne? Das war ja jahrzehntelang, waren das immer nur Bürger in Uniform.
Das ist halt auch sein großer Vorteil, ja, dass die Bevölkerung eine andere Einstellung zur Armee entwickelt hat. So, ja, dass durch diese direkte Bedrohungssituation klar ist, wir müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen umorientieren. Und jetzt wird ja schon wieder sukzessive das Wort Wehrpflicht in den Mund genommen.
Aber ja, aber
es gab ja Gründe, warum man das abgeschafft hat. Ne? Das
ja, also da muss man wirklich sagen, also alle ernstzunehmenden Leute, die da, also ich sag mal so die Vier-Sterne-General-Riege oder irgendwelche ehemaligen NATO-Mitarbeiter oder so, die jetzt das Soldatentum auch eher aus der Schnittstelle von Politik und Verwaltung kennen. Ne? Das sind natürlich keine Leute, die da im Feld liegen. Das sind dann irgendwelche Abteilungsleiter im Ministerium und so. Die haben damals schon immer gesagt, also Aussetzung der Wehrpflicht heißt Abschaffung der Wehrpflicht. Ne? Und da sind da wirklich so hohe Hürden zu überwinden. Also ohne einen ganz konkreten Kriegsfall glaube ich nicht, dass das irgendwie wieder einführbar ist. Also, boah, schwierig. Ist aber nur das, was ich höre. Ne? Ich bin nicht in der Lage, das selber einschätzen zu können. Da habe ich natürlich keine Ahnung davon. Aber du hast recht, die Grundstimmung in der Bevölkerung ist ja dieses Civis Pacem Parabellum. Mhm. Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Das war ja früher, kannten das ein paar Faschos, weil sie sich das tätowiert haben oder so. Mittlerweile ist das ja ein geflügeltes Wort in der kompletten Bevölkerung. Ne?
Ja, zumal es ja auch parteiübergreifend so unterschrieben wird. Also außer der Linken unterschreibt es ja jeder mittlerweile.
Ja, es ist eine total bittere Erkenntnis, aber das hat uns Putin ja auch mal wieder gezeigt, dass der Friedenssicherung unter Einbeziehung der menschlichen Natur wahrscheinlich am effektivsten entspricht, wenn du so denkst. Ne? Also ein Gleichgewicht des Schreckens, du musst so hochgerüstet sein, dass der andere weiß.
Ich war nie anderer Überzeugung, Mike. Ich habe das andere immer für menschelnde Naivität gehalten. Und habe nie verstanden, wie man weiß, also ich weiß nicht, ich kann diese Perspektive überhaupt nicht nachvollziehen, dass man denkt, oh, eine andere Nation wird immer und zu allen Umständen niemals wieder zu einem Aggressor werden können. Das ist illusorisch. Das ist illusorisch.
Ja gut, also wenn man das aus der geschichtlichen Ecke betrachtet, wie du ja, kann ich mir vorstellen, so wie ich dich kenne, da so einen Blick drauf hast, da besteht natürlich wenig Hoffnung da in die Vernunftbegabtheit der Menschheit. Ne? Weil jeder, der friedlich und gewaltfreie Sachen regeln will, immer von dem irgendwo vorhandenen, der das mit Aggressivität und Gewaltpotenzial machen wird, eingeholt, überholt und überwältigt werden wird. Ne? Mhm. Also das ist einfach so. Und alle Kriegstreiber ausrotten, ist ja auch keine Lösung. Ne? Zumindest keine friedliche Lösung. Das ist dann, ist klar, also ist eine traurige Einsicht in die menschliche Natur, muss ich aber ganz ehrlich sagen, kam ja erst relativ spät. Also schon vor dem Angriffskrieg der Ukraine so, aber da habe ich früher anders gedacht. Ich glaube, in deinem Alter sogar auch noch.
Ja, also ich könnte mir das gut vorstellen, also gerade vor 2001. Dass man
ja, also wollte ich sagen, ich bin ja da auch in einer komplett anderen Zeit aufgewachsen. Also du musst ja auch mal überlegen, ne, dass dann Anfang der 90er, 1990, 91, 92, da haben ja Leute vom Ende der Geschichte geredet. Mhm. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Also die komplette globale Konfliktlage war auf einmal beseitigt und mit einem Sieger versehen. Also quasi der Kalte Krieg hatte einen Sieger. Und der ehemalige kreuzgefährliche Kontrahent konnte zu allem immer nur noch Ja und Amen sagen, weil sie bis aufs Hemd pleite waren irgendwie. Es ist ja auch immer noch das, woran Putin heute knabbert. An diese Demütigung, die Russland oder diese zerfallende Sowjetunion zu der Zeit einstecken musste. Und ich bin mir sicher, dass man in 50, 60, 70, 80 Jahren von dieser Zeit auch als eine Art Urkatastrophe reden wird wie vom Ersten Weltkrieg. Wenn man die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Entwicklung der Nachkriegszeit bis zum Kalten Krieg entwickelt.
Du, ich lese diese Dinge, die uns tagtäglich hier umtreiben, beispielsweise auch die Verschiebung der Wählerstimmen, lese ich schon in einem historischen Kontext, wenn ich das lese. Also für mich entwickelt sich einfach hier schon wieder die Grundlage für die nächste große Katastrophe, auf die wir zusteuern.
Zumindest ein ordentliches Potenzial dazu.
Und wie es das, wie es halt ist, ja, die meisten demokratischen Kräfte sitzen da, wie das Kaninchen vor der Schlange, beziehungsweise haben ihre eigenen versuchen, ihre eigenen Pfründe zu beschützen, indem sie dann mit der neuen Macht zu koalieren versuchen. Ja, wenn wir jetzt sehen, dass es Gespräche zwischen CDU und AfD-Politiker zur Gründung einer eigenen gemeinsamen Partei gibt und solche Geschichten. So also meine Verschwörungstheorie dazu, die sind sich bewusst, dass die AfD verboten werden wird in vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht, also gut, danach könnte es zu spät sein, aber um quasi die Posten zu sichern für das nächste Vehikel, das dann diese Stimmen abfängt und noch nicht so schnell als rechtsradikal entdeckt werden kann. Das ist meine Hypothese dazu. Und
Na gut, das ist ja als Geschäftsmodell von einem Hubert Aiwanger zum Beispiel oder so, ne? Das ist ja einfach rechts von uns darf es nichts mehr geben, ne? So dieses alte Franz Josef Strauß-Zitat.
Und dann finden sie irgendwie eine Tür, durch die sie dann nochmal weiter nach rechts gehen können. Oh, in dieser Wand ist ja noch eine Tür. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter.
Rechtsradikal und demokratisch sein, das war bei den Parteien mit einem C vorne noch nie ein Problem. Ne? Also es muss halt nur diese Demokratiefolklore, die AfD beseitigen will, das ist ja das große Problem. Mhm. Ne? Und ja, das siehst du halt, wie in Bayern, wo Parteien sind, die diese Radikalität auffangen, wie die CSU und die Freien Wähler da, da sieht die AfD nicht so einen großen Stich. Ne? Das ist ja ganz, ganz.
Naja, wenn man da schon demokratisch legitimiert Rassisten und Antisemiten wählen kann, ist ja alles, dann ja alles cool für viele von denen. So, eben.
Und wie gesagt, der Aiwanger, der gibt ja den politischen Biedermann, ne? Ja. Also der will ja jetzt den politischen Zirkus nicht aufmischen, der will niemanden jagen und so weiter, ne? Also in dieser Rhetorik ist der ja nicht verhaftet, im Gegenteil. Das ist so diese gute alte bundesdeutsche, bundesdeutsche gefällige Rechtsradikalität, die sich innerhalb der Bahn gut bürgerlich abspielt. Ne? Und das hat ja für viele so ein bisschen was Heimeliges. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was diese, was sind das für CDU und AfD-Leute, die das machen? Sind das gemäßigte AfD-Leute und radikale CDUler? Oder,
ich schätze schon. Ich schätze, das weiß so, ich jetzt so, natürlich ne? nicht
so
genau.
So, die Enden finden da zusammen. Das hätte ich jetzt auch so eingeschätzt.
Ja.
Weil das immer so ein bisschen kolportiert wird, okay, das sind so Reste der ursprünglichen eurokritischen AfD, die mit dieser
Dass es die überhaupt noch gibt? Ja, also die hatten ja so viele Jahre Zeit, da auszutreten, also kann mir ja keiner erzählen, dass das...
Ja, also ich finde es auch krass, dass mittlerweile... Weil es war ja quasi früher so im Jahres- oder Zweijahrestakt in der AfD kam immer eine noch radikalere Figur nach oben.
Ja, die nächste, die kommen kann, ist nur noch Höcke.
Ja, ja, der ist ja schon gekommen sozusagen. Ne? Der ist ja ein Parteigrande auf jeden Fall. Und aber der wird gerade schon seit langem von niemandem mehr rechts überholt. Ne? Ob das so das Endentwicklungsstadium der AfD ist?
Ich frage mich nur, was da noch kommen soll, rechts von ihm. Was?
Ja, also jetzt in seiner Rhetorik, also der unterscheidet ja schon sehr zwischen also wenn er so mal in seiner narzisstischen Minute oder so in einem Interview erwischt wird, dann lässt er schon mal so ein paar Halbsätze fallen, ne? Aber ansonsten versucht er ja noch relativ kreidefressend drüber zu kommen.
Ja, nach außen, aber von der innerlichen politischen Ansicht.
Ich meine, nach außen hin.
Was ist der nächste Schritt? Kaisertreu. So, weiß ich
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich, so. Ja. Kaisertreu.
Aber Mike, wir müssen weitergehen. Wir sind erst im Januar.
Ja.
Wir sind erst im Januar. Ich sag ja, es ist so viel passiert.
Also ganz ehrlich, als ich mir meine Rückblickssachen so zusammengebaut habe, ich habe für Februar, März nicht allzu viel irgendwie gehabt.
Ja, dann denk mal an den Spionageballon. Letztens haben wir über Ballonbomben gesprochen. Ja,
okay. Und dann der chinesische Spionage, oder die Ballons, es waren ja etliche Ballons irgendwie. Auf einmal war jeder Geburtstagsparty-Ballon über der USA ein Problem. Ne?
Und dann hat sich herausgestellt, dass es gar keiner war.
Ach nee, was waren das dann?
Da müsste ich jetzt noch mal kurz nachgucken, aber ich habe noch in Erinnerung, dass es herausgestellt hat, dass es gar kein Spionageballon war. Dass diese Angst vor Ballonangriffen in den USA offensichtlich historisch bedingt ist.
Das hast du ja sehr schön herausgearbeitet in unserem Podcast. Ja, ich weiß auch nicht, warum die irgendwie Angst vor Ballons haben, aber ich weiß nicht, im Zeitalter von Hackerangriffen und Datenumwälzung, künstlicher Intelligenz und Spionagesatelliten und so, hat man in den USA halt Angst vor einem stinknormalen Ballon, der irgendwo rumfliegt und eine Kamera irgendwie dran gebunden haben soll oder Messgeräte oder was auch immer. Ne? Natürlich ist sicherlich immer noch ein billiges und probates Mittel zur Informationsbeschaffung, aber was zur Hölle soll so ein Ballon rausfinden?
Am 16. September teilte US-Generalstabschef Mark Milley mit, dass der chinesische Ballon, der sich nach Alaska verirrte und dann über die USA flog, nach hochgradig zuverlässigen Einschätzungen keine nachrichtendienstlichen Informationen sammelte und nach China weiterleitete. Vermutlich hätten stärkere Winde den Ballon von seiner Route abgebracht. Aber es ist natürlich auch ein tolles Politikum, mit dem man arbeiten kann. Dass man sagen kann, aha, hier China greift uns sozusagen direkt an, indem etwas auf unserem Territorium unterwegs ist oder zumindest über unserem Territorium.
Aber Territorium. Luftballons, um Gottes Willen. Ich musste da wirklich an 99 Luftballons denken. Ne?
Wobei die ja eigentlich ein Zeichen, weil die sind ja auch ein Zeichen für ein Missverständnis.
Ja, ja. Ja klar, wenn die Nerven so blank liegen. Ne? Aber ich finde es dann aber interessant, wie man gesehen hat, wenn sich so diese Berichtsverdichtung und diese Fokussierung der Medien auf bestimmte Nachrichten, da war ja wirklich jeder Ballon auf einmal irgendwie ein Thema und es tauchten da noch viel mehr auf. Und irgendwelche haben schon ihre Plakate zur Begrüßung von Außerirdischen rausgeholt und was weiß ich. Das ist ja.
Das ist auch ein Thema dieses Jahr, ja.
Oh, Alter, ja, wo war das denn?
Das kommt später, kommt später.
Ach so,
okay, kommt später. Gut. Aber was anderes, Mike, wusstest du noch oder hast du es noch im Gefühl, dass wir erst seit Februar in öffentlich-rechtlichen, in öffentlichen Nahverkehrsmitteln keine Maske mehr tragen müssen?
Nee.
Das war bis Februar.
Ja, jetzt, wo du sagst, wenn ich zurückdenke, gebe ich dir da recht, weil gerade auf unserer Europa-Tour war das wirklich krass. Also, weil da auch ein kompletter Regelungsflickenteppich ist, europaweit und deutschlandweit. Ne? Also in manchen Städten war das da noch lange Pflicht. In anderen Städten war das dann auch schon irgendwie abgeschafft, ne, mit irgendwelchen lokalen Verordnungen und so weiter. Und ich kann mich erinnern, ich habe trotzdem immer noch eine Maske dabei gehabt, ja. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Und also ich kann mich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. Da saß ich aber auf jeden Fall in der U-Bahn, glaube ich, und da kam ein Kontrolleur und hat zum Maskenaufsetzen aufgefordert und da hatte wirklich original keiner mehr eine auf. Ne? Aber ich weiß noch, als wir auch unsere Europa-Tour, wie ich schon sagte, im Januar, Februar, das war auch noch im November und so keinesfalls so richtig klar, ob das mit Zuschauerbegrenzungen oder ob nicht doch noch ein Lockdown reinklatscht oder so. Das ist alles noch nicht mal ein Jahr her und ist aus einer komplett anderen Zeit. Ne?
Es ist noch nicht lange her.
Aber jetzt, wo ich davon erzähle, erinnere ich mich dran. Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich auch gedacht, das ist 2-3 Jahre her. Ja. Krasse Scheiße.
Heftig, wie man das verdrängt, ne?
Siehst du mal, aber heute war ein Arbeitskollege von mir, der startete im Büro und musste jetzt wieder eine Maske aufsetzen beim Arzttermin.
Ja, naja, weil die Zahlen ja gerade wieder sehr hoch sind tatsächlich. Und Corona ist ja auch wieder ziemlich verbreitet. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Wir werden das ja nicht mehr los.
Ich finde, dass wenn jemand kränkelt oder so wie das in Asien ja schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten ist, wenn jemand kränkelt, setzt er sich eine Maske auf aus Höflichkeit in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder in belebten Orten. Da kann ich eigentlich nichts Schlechtes dran finden. Ne?
Da muss man die ganzen hässlichen Fressen nicht ertragen, ne? Unglaublich. So viel Positives. Es gab tatsächlich Studien, die ergeben haben, dass jetzt mal ganz ohne Wertung, unterdurchschnittlich aussehende Personen besseres Trinkgeld bekommen haben in dieser Zeit. Und überdurchschnittlich aussehende Personen während dieser Zeit weniger bekommen haben als sonst.
Ja, ich bin nun in trinkgeldverdienter Position nicht unterwegs irgendwie. Aber mir fällt nur ein, dass David Hasselhoff hatte mal berichtet, dass er sehr genossen hat, über den Wiener Weihnachtsmarkt zu flanieren mit so einer Maske und dabei überhaupt nicht blöd aufzufallen.
Ja. Ja.
Also ich glaube, für irgendwelche Top-Promis, die jetzt wirklich an jeder Stelle angelabert werden würden, ist das schon auch eine coole Zeit gewesen, stellenweise, glaube ich. Ja. Also und vielleicht jetzt auch noch, weil jetzt wird man ja nicht mehr so schief angeguckt, wenn man irgendwo mit einer Maske unterwegs war.
Das stimmt,
ne? Also,
das stimmt.
Das war ja vor 5 oder 6 Jahren war das ja noch wirklich ein Zeichen für
Aussatz.
Für sehr, sehr infektgefährdete Leute, ne? Organtransplantierte und so weiter. Aber ich denke da oft dran zurück, was das eigentlich für eine krasse Zeit war. Ne? Vor allem, als man auch noch nicht so viel über dieses Virus wusste. Und so weiter. Ne? Also dann, was wenn es wirklich schon so 2 Jahre her ist und so in den Anfangstagen welche und auch mit den gefährlicheren Virusvarianten, welche Kontaktverbote und so weiter. Also wenn man sich mal in Bibliotheken 3 Meter an einem Regal nebeneinander stehen durfte und solche Sachen. Ne? Das ist schon echt beklemmend, wenn man daran zurückdenkt. Boah. Brauche ich nicht wieder.
Nee, ich denke, das wird auch so nicht wieder passieren. Also da hat man, glaube ich, zu viel schiefgegangen. Und die Leute haben da zu viel Scheiße gefressen in der Zeit.
Ja.
Weil ja auch sehr viele Sachen sehr rigide umgesetzt wurden. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise in öffentlichen Plätzen, ich weiß noch wie, ich war im Naumburger Dom. So, und der Naumburger Dom hatte eine Besuchsbeschränkung, wo ich mir denke, ich stehe jetzt in einem 10 Meter hohen oder einem 15 Meter hohen Kirchenschiff. Und in diesem ganzen Gebäude dürfen 5 Leute sein? Really? Hm. Na, weil die Zugänge so eng waren.
Hm.
Was? Und zwar mit Maske drin. Im Dom.
Ja.
Hm. Also, naja.
Ja, aber was für ein Quatsch. Autokino-Konzerte und Strandkorb-Konzerte von Künstlern, was es alles für ein Mist gab.
Ja, dann, weil du jetzt vorhin meintest, dass im Februar so wenig passiert ist. Es war beispielsweise dieses verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Das war im Februar.
Ah, und krass.
Da sind ja, ich weiß gar nicht, über 50.000 Menschen insgesamt gestorben, mindestens.
Oh, krass, also schon wieder komplett verdrängt.
So, und
ganz,
das ist,
ganz im Ernst.
Und ich meine, überleg mal, wie heftig, also grundsätzlich, wie krass schlimm das war. Und was das eigentlich auch für ein Staatsversagen war in vielerlei Hinsicht, war auf der einen Seite ja, sind so viele Menschen gestorben, weil diese Bauvorschriften ja nicht eingehalten wurden und die Korruption beim Errichten von irgendwelchen Scheißgebäuden vorgeherrscht hat. Die haben ja auch solche Gebäudetypen, die quasi in der untersten Etage wie so eine Art Verkaufsladen oft haben. Also haben dann quasi nur so 2 Säulen und dann so einen Verkaufsraum unten. Die sind halt massiv zusammengebrochen. Und da ist halt, wie gesagt, da herrscht halt so eine richtig krasse Korruption, wo Erdogan auch immer behauptet hat, er würde sich drum kümmern. Da gab es irgendwie auch einen staatlichen Fonds oder so, der dann Umrüstungsbestrebungen hätte finanzieren sollen. Und ist halt alles nicht passiert. Und trotz allem ist Erdogan wiedergewählt worden. Also wenn
ja,
nachdem
sehr knapp, ne?
Nachdem
ja
45.000 Menschen aufgrund staatlichen Versagens versterben, kurz darauf diesen Typen wiederzuwählen, das ist der Beweis, ist völlig egal, der kann alles machen in diesem Land, was er will.
Ja, wahrscheinlich, also das fand ich auch extrem frustrierend, aber wobei das natürlich, man merkt mir hoffentlich keinerlei Sympathie irgendwie für Tayyip Erdogan an, ne? Um Gottes Willen, also das will ich auf jeden Fall vermeiden, habe ich auch nicht, aber den da zum Alleinschuldigen von solchen Sachen zu machen, ist natürlich auch nicht richtig. Ne? Also da sind ja auch viele lokale Regelungsträger und Kriminelle unterwegs. Also das Spiel haben da viele mitgespielt. Klar hat er sicherlich da auch ein Organisations- und Verantwortungsverschulden. Irgendwie muss er ja dafür.
Ja, der hat doch sogar Twitter abschalten lassen, damit das Ausmaß der Katastrophe nicht so schnell.
Ja, natürlich, klar. Also, dass er das als Gefahr für sich erfasst hat, ist schon klar. Aber jetzt so rein von der strukturellen und individuellen Schuldfrage kann man da nicht nur Erdogan mit belasten. Ne? Also, das halte ich für falsch.
Aber war da nicht was mit dem Fonds, wo das Geld drin war, das Erdogan dann für sich benutzt hat oder irgendwie sowas? Da klingelt was bei mir im Hinterkopf.
Das weiß ich nicht ganz genau.
Dass da noch
also,
irgendwas war.
Ich sage ja nicht, dass er da keine Verantwortung trägt, aber da als Alleiniger,
nicht. Da bin ich jetzt gerade nicht so richtig drin, was da jetzt noch war, weil das ist jetzt halt, wie gesagt, ja auch schon fast ein Jahr her.
Ja, also mein Freund wird es auf jeden Fall nicht mehr und ich habe sehr bedauert, dass er diese Wahl gewonnen hat. Also es war ja auch reichlich knapp, ne?
Aber ja, es ist halt einfach der Putin vom Bosporus.
Komplett.
Der Völkermord betreibt an den Kurden, was man ja auch mal öfter erwähnen könnte, beispielsweise.
Viel Spaß im nächsten Türkei-Urlaub. In welchem Monat bist denn du jetzt?
Immer noch im Februar.
Okay, immer noch im Februar. Krass.
Naja, also ich will jetzt gar nicht über so Einzelsachen reden wie dem Verbrenner aus, das dann zu einem, naja gut, solange es halt CO2-neutrale Kraftstoffe irgendwie sind oder was man auch immer dafür hält, umgeschrieben wurde. Aber das war im März, glaube ich. Das war im März. Also dieser endgültige Beschluss war im März. Aber das vorrangige Verbrenner aus war noch im Februar. Und dann war ja hier Sarah Wagenknechts große Stunde.
Auch im Februar.
Das war auch im Februar, da hat es geschneit, das weiß ich noch.
Es hat geschneit. Ne? Große Stunde hatte sie denn?
Na,
da?
Wo sich die deutsche Querfront vom Brandenburger Tor versammelt hat.
Ach so, das war unappetitlich. Auf jeden Fall. Aber war da, war das nicht auch ein Neujahrsempfang da in der russischen Botschaft, wo von Egon Krenz bis AfD-Prominenz wirklich eine ganz krude Mischung da am Start war? War das nicht auch Anfang diesen Jahres? Da Gerhard Schröder, Egon Krenz, Kupala war, glaube ich, dort.
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Das war richtig, richtig unappetitlich auf jeden Fall. Also ganz hässlich.
Aber das war ja dann im Januar, vermute ich mal.
Ja, ja, fiel mir jetzt nur gerade ein, weil du gerade von einer Ansammlung von hängengebliebenen geredet hast.
Ich finde das so krass, wie das politische Berlin halt einfach aufeinander hockt und alle mit allen überall unterwegs sind und das halt einfach so eine Gesellschaft für sich ist, ne, wo man einfach raus ist, wenn man nicht in Berlin sitzt. Ich sehe das ja auch so bei Influencern, die in diesem politischen, journalistischen Bereich unterwegs sind. Die sind ja auch, also, ne, quasi, also die sind, wenn man das jetzt als Planetensystem betrachtet, sind die halt irgendwo weiter außerhalb im Orbit, klar. Aber die bewegen sich trotzdem so um diesen Machtgravitationspunkt.
Die sind nicht im Outer Rim wie du in Sachsen-Anhalt.
Ja, das passt schon sehr gut. Ich finde generell Star Wars als Konzeption auch, also eigentlich geil, so diese Geschichte, dass es ja darum geht, um genau das, also das, die Zentralisierung von Macht und was es bedeutet mit so Bereichen und Leuten und Gesellschaften, die außerhalb dieser Machtsphäre liegen. Und also es ist ja eigentlich ein ganz großes Politikspektakel, das mit coolen Lasereffekten angereichert ist. Aber eigentlich geht es in diesem ganzen Kosmos nur um Politik.
Das klar, also es soll immer um Politik und irgendwelche Machtfragen und Intrigen und Kabale und um Kabale und Liebe gehen und im Endeffekt ist es trotzdem die große Kanone, die da alles irgendwie
wer hat die größere
bedroht und die dann irgendwie zerstört werden muss, ne? Also das ist dann immer dann so die allerletzte Konsequenz. Also
naja, ich meine, wenn du einen Todesstern hast und der einfach losgeht und dann wird die AfD einfach pulverisiert, dann brauchst du auch keine politischen, ne? Das ist dann quasi das verfassungsrechtliche Verbot der Partei, wäre dann quasi der Todesstern gegen Aldebaran, so, ne? In der politischen Frage.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im kanadischen Parlament oder so, da gab es mal eine offizielle Anfrage zur Beschaffung eines Todessterns. Das wurde direkt staatlich offiziell durchgerechnet und was das kosten würde, Materialkosten und so weiter. Und hast du nicht gesehen und wurde dann letztendlich natürlich abschlägig beschieden. Aber musst du mal googeln, irgendwas läutet da bei mir. Das habe ich mal gelesen, es war sehr amüsant. Oder bei der australischen Volkszählung oder so, da musst du auch mal auf einem Bogen, weil bei der letzten Volkszählung davor bei sonstige Religionen so ein bestimmter Prozentsatz der befragten Jedi angegeben hat.
Ja, genau, stimmt.
Musste dann beim nächsten Fragebogen deine offizielle Zeile mit Religionszugehörigkeit Jedi dabei stehen.
Geil.
Schön.
Geil.
Schön. Auf jeden Fall. Ein neues Star Wars Film war nicht 23, gell?
Ich hoffe nicht.
Nur serienmäßig.
Ja. Ja, wobei, da bin ich ehrlicherweise auch raus. Ich hatte letztens ein Interview mit Jedipedia. Aber tatsächlich eher allgemein zu Dystopien. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast mittlerweile raus ist. Ja, also falls ihr da ab und zu vorbei hört, da bin ich zu Gast gewesen.
Was es nicht alles gibt.
Ja, ich habe tatsächlich meine Facharbeit zum Thema der politischen und technologischen Entwicklung als Motiv in Dystopien und Utopien geschrieben.
Ja, bei Utopien spielt das ja eine große Rolle.
Aber bei Dystopien ja auch. Wusstest du, dass es eigentlich keine Utopien mehr gibt?
Ja, das kommt auf die Definition von Utopien an, ne? Also, ich als gelernter DDR-Bürger, man hat ja eigentlich in einer proklamierten Utopie gelebt, ne? Also das sind ja Utopien, Arbeiter und Bauernstaaten und
das kann nicht sein, weil das würde ja eigentlich der politischen Perspektive widersprechen, weil eine Utopie ist ja ein Nichtort.
wenn du das im Nachhinein analysierst, natürlich, aber die Grundidee, die diesen Verhältnissen zugrunde lag, ist eine Utopie und du hast trotzdem in etwas gelebt, was diese Utopie sein wollte. Das ist ja das Krasse. Verstehst du, was ich meine? Ist schon, es ist keine Dystopie, aber es ist eine dysfunktionale Utopie.
Nein, das wäre wenn dann eine Utopie.
Was ist denn das? Utopie, das klingt irgendwie wie eine Glatzenband.
Nee, eine Utopie ist im Endeffekt ein Ort, an dem alles gut ist. Aber die Utopie zeichnet sich ja dadurch aus, dass es diesen Ort nicht gibt. Und die Utopie wäre dann der Ort, der existieren kann, theoretisch.
Ja, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, ist natürlich eine klassenlose Gesellschaft, Loslösung vom Eigentum der Produktionsmittel und so weiter. Das ist natürlich, das sind Utopien. Ne? Ist auch von schon mehreren Geschichtsprofessoren schon so bezeichnet worden oder so. Aber hättest du dich in der DDR hingestellt und hättest gesagt, ey, das sind Utopien, dann hättest du beim Fahnenappell dein Halstuch abgenommen bekommen, mindestens. Sagen wir mal so. Okay, wusste ich nicht, ist interessant.
Aber also ich, für mich wäre es das eigentlich jetzt im Februar gewesen, Mike. Wie hast du noch was im Februar passiert ist? Oder wollen wir zum März überswitchen?
War Skisprung Continental Cup im Brotterrote, war glaube ich noch im Februar. immer ein Highlight jedes Jahr.
Guck, aber das ist der Punkt. Weiter. Ich hab mir natürlich Sport seit ich überhaupt nichts nachgeschlagen, weil ich dachte mir, du kommst
also ein herausragendes Sportereignis habe ich tatsächlich mir aufgeschrieben für 23. Da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir noch dazu. Ja, 4. März, wer weiß es nicht, ne? Nach 15 Jahren Verhandlungen einigen sich mehr als 100 UN-Mitgliedstaaten auf das erste internationale Hochseeabkommen. Mhm. Mike.
Völkerrecht, da war ich immer in der Cafeteria.
Es soll keine die biologische Ahnung. Vielfalt auf hoher See unter international verbindlichen Schutz stellen. Ab 2030 sollen mindestens 30% der Weltmeere als Schutzgebiet ausgewiesen werden.
Wer es glaubt, wird selig. Vorprogrammiertes Vollzugsdefizit ist das. Wer kontrolliert dieses Recht und setzt das durch auf hoher See? Passiert ja jetzt schon nicht. Es wäre ja jetzt schon noch nicht mal Whale Sanctuaries oder Naturschutzgebiete oder so, wenn da chinesische Wilderei, Fischfangfabriken oder japanische Walfänger unterwegs sind. Das wird ja jetzt schon von keinem sanktioniert, außer vielleicht mal von Sea Shepherd oder ähnlichen Organisationen oder Hard to Port in Island oder sowas. Aber ansonsten, das sind schöne Sonntagsreden. Da gehen jetzt genauso wieder die Weltklimakonferenz. Wo sie sich da alle auf die Schulter geklopft haben und historisch, das haben sie bei der Weltklimakonferenz damals in Paris auch gesagt und nichts ist passiert. Ne? Also weiß nicht, in 20 Jahren reden sie wahrscheinlich von der Einhaltung des 12-Grad-Ziels, dass man das noch irgendwie erreichen könnte.
Okay, ich wollte was Positives sagen.
Ich halte davon gar nichts.
Na gut.
Ist natürlich besser, als wenn sowas nicht stattgefunden hätte, aber das ist Klamauk. Das ist wirklich völkerrechtlicher Klamauk, ist das. Ja.
Na, dann so sagst du mal was aus dem März.
Ich hab nichts im März. Bei mir geht's erst im Mai wieder richtig los.
Xi Jinping ist zum dritten Mal wiedergewählt worden, nachdem er festgelegt hat, dass es geht.
Ja, gut, aber ist das jetzt so? hast du da irgendwie dran gezweifelt?
Im Westen nichts Neues, hat 4 Oscars gewonnen.
Ja, okay.
Everything, Everywhere, All at Once hat 7 gewonnen und damit der erste Oscar für eine asiatische Hauptdarstellerin ever.
Echt?
Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ist tatsächlich so.
Stellerin gab es vorher schon einen?
Und Brendan Fraser hat auch einen Oscar gewonnen. In The Whale. Auch sehr, sehr empfehlenswerter Film.
Tja, also als Deutscher musst du halt Kriegsfilme machen, ne? Sonst gibt es da irgendwie keinen Oscar dafür. Krieg, Stasi oder irgend sowas, da gibt es immer Oscar. Ja. Ist so. Das ist
also
so
was
in der Filmindustrie so viel wert wie ein deutsches Auto.
Was ich feststelle, ist, dass die polnische Historienfilme auch immer besser werden. Also da habe ich jetzt...
Ich überlege gerade, wie viele polnische Historienfilme ich kenne. Also kenne ich überhaupt einen?
Also ich sag mal, also historisch angelehnt mit historischen Kostümen und so weiter und so fort, so Kostümgeschichten. Und jetzt habe ich eine Serie angefangen, die heißt 1670 und ist quasi wie The Office, nur in Polen 1670.
Okay.
Das ist sehr skurril. Das kann ich empfehlen.
Gut. Also ich weiß, das ist in Polen total. Ich kenne da auch ein, zwei echt talentierte Filmemacher und eine aktive Szene gibt und so weiter, aber dass das jetzt so auf dem ganz großen Parkett irgendwie mich ein polnischer Film aus den Socken gehauen hat, da hatte ich.
Auf dem großen Parkett noch nicht. Auf dem
keine Berührungspunkte nee, irgendwie dazu.
Das ist richtig, aber das kommt so über die Streaming-Portale, habe ich das Gefühl.
Ach, okay.
Ja. Mhm. Also das kann man mal im Auge behalten.
Also ich weiß, also was da in Warschau teilweise für Leute unterwegs sind, das ist wahnsinnig kreativ und höchste Qualität. Also wirklich ganz im Ernst. Da ist einiges unterwegs. Ja, das kriegt man ja so mit von Bekannten, Verwandten, Kumpels, die da unterwegs sind, ja.
Ja, und ganz wichtig für unsere Freunde aus Mansfeld, ja, das Steigerlied ist zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden.
Oh, sehr gut. Das Steigerlied, ja, das ist aber nicht nur Mansfeld-mäßig, oder?
Nee, aber also das ist irgendwie gefühlt der einzige Song, den Leute in Mansfeld singen, so als Kulturgut. Ich habe doch letztens diese Mansfeld-Trilogie geguckt und irgendwie in jeder dieser Trilogie wird da ungefähr 10-mal gesungen.
Also Moment, die einzige offizielle Hymne, die ich aus der Gegend kenne, ist von Müllstation. Ich bin der Punkrock-König aus dem Mansfelder Land. Kennst du den Song?
Nein.
Tipptopp.
Ich kenne jetzt aber aus dem Mansfelder Land, ich kenne da relativ wenig Punks, Mike.
Gab's auch schon zu DDR-Zeiten, Müllstation. Coole Band. Anchecken. Ja, Hörbefehl.
Hörbefehl. Auch ein geiler Name für eine Band. Hörbefehl. Ja,
ich kannte mal einen DJ, Disco-DJ, der hieß Tanzbefehl.
Tanzbefehl. Geil. Das ist geil. Aber Hörbefehl auch nicht schlecht. Du hast das gar nichts im März.
Nee, wirklich nicht. Also ist wie jedes Jahr am 8. März der Geburtstag von Alexander Dietz war natürlich wieder ein Ereignis für alle Beteiligten. Aber ansonsten nee.
Ja.
Nee. Ist im April?
Na gut, dann mache ich ja nicht weiter. Ich hätte noch ein paar Punkte.
Ach so, sorry. Aber
ja, wir müssen uns beeilen, ich weiß schon. Am 16. März ist das Rentenalter in Frankreich auf 64 hochgesetzt wurden.
Und Paris da ist ja brannte. Ordentlich gescherbelt, ja, das stimmt.
Da gibt's
das stimmt. Und in Deutschland alle, wie, was? Die haben das verkürzt auf 64. Nein, die haben es erhöht auf 64. Ja. Wenn man wie die französische Frau mehr Kinder bekommt und der französische Mann, dann kann man sich das eben auch leisten.
Haben die eine höhere Reproduktionsrate als Deutschland?
Ja.
Die haben ja auch Wein und Kultur.
Ja, und Liebe.
Ja, und Liebe. Ja, schau. Ja, was haben wir? Wir haben Fußball. Ja,
Lamour. Ja, wir haben Fußball. Da entstehen wenig Kinder.
Ja, das stimmt. Gut, okay, du bist scharf auf den April, dann hau mal raus.
Ich hab nichts. Bei mir geht's im Mai erst wieder weiter.
Einfach mal. Naja, wegen der Tour vermute ich, ne?
Ich hab wirklich bei den, wird das mal durchgeschaut, da war jetzt wirklich nichts, was für mich im April groß erwähnenswert war.
Finnland wird NATO-Mitglied?
Also war da der NATO-Beschluss, dass das so ist, ja. Okay.
Ja.
Zu der Zeit war für mich immer eher in der Diskussion, dass es Schweden halt noch nicht ist.
Das stimmt, das ist ja.
Genau. Oder damals noch nicht.
Aber Schweden ist ja auch, also Finnland war ja wichtiger als Schweden jetzt.
Also ich sag mal jetzt vom Material und Know-how, was die mitbringen, auf jeden Fall und von der geografischen Lage natürlich auch. Also das hat man immer nicht auf dem Schirm, wie die Finnen hochgerüstet sind, aber die haben natürlich...
Eine lange Geschichte des Kampfes gegen Russland.
Ja, erstens das und zweitens haben die natürlich da nie Vertrauen Richtung Osten gehabt. Ne?
Wusstest du, dass St. Petersburg eigentlich auf schwedischem Territorium errichtet worden ist?
Nee.
Also es herrschte sozusagen noch Krieg und Peter der Große hat sich gesagt, ich baue da jetzt aber einfach meine Stadt rein.
Mhm. Ja, aber schön, schöne Lage. Auf jeden Fall. Also St. Petersburg ist
ein eisfreier Hafen gelegen. Sehr, 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 sehr wichtig.
Herrlich gelegen. Also ich war da schon mal im Winter. Ist wunderschön.
Also das hätte mich tatsächlich auch mal sehr interessiert. Aber naja, das Thema ist, glaube ich, erstmal durch. Mhm. Ja, und die junge Alternative wird am 26. April als rechtsextremistisch, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Bundesweit oder in einem Bundesland?
Bundesweit.
Okay, also vom Bundesverfassungsschutz.
Ja, ja.
Okay, ja, ist ja natürlich auch nachvollziehbar. Also wie gesagt, ich denke, weil immer so alle nach einem Verbot der AfD-Krähen, man sollte erstmal die Vorstufe auf jeden Fall durchsetzen, nämlich die Parteienfinanzierung beschneiden. Ne?
Na, hat das man nicht verhindert, dass diese Desiderius-Erasmus-Stiftung Bundesmittel kriegt? War da nicht was? Das hat man
ja, da war irgendwas, aber ich meine jetzt generell, ne? Das ist ja erstmal so eine Vorstufe zu einem Verbot und selbst da ist man noch nicht unterwegs. Ne? Auch wieder historische Parallelen. Wahrscheinlich denkt man, man kann es auch so einhegen. Der Hindenburg-Trugschluss.
Ja, die Frage ist, ist man das Problem, das dadurch jetzt geweckt wurde über die Jahre, dann los? Ich denke eher, wenn, hätte man das vor 5 Jahren machen müssen oder vor 3, wo die Werte der Partei gerade mal nicht so gut waren. Jetzt ist halt der Zeitpunkt einfach eine Katastrophe. Wenn du jetzt einem Drittel der Bevölkerung sagst, Arschlecken, ihr habt keine Stimme, ihr habt nicht mehr die Stimme, die ihr eigentlich abgeben wolltet. Herzlich willkommen in unserer Demokratie. Weiß ich nicht, ob die dann in Zukunft weiter demokratisiert werden oder eher in die andere Richtung abrutschen. Noch weiter.
Ja, also ich glaube, der Demokratieverdruss der Bevölkerung weiter steigern als zum AfD-Wähler kannst du das ja, glaube ich, eh nicht. Ne? Also dann wäre ja das Ergebnis höchstens Nichtwähler. Und das ist ja eigentlich das, was über Jahrzehnte das Prinzip in der alten Bundesrepublik war. Die Leute politisch dermaßen zu desinteressieren, dass sie an der Wahlurne nicht für ihre Interessen oder nicht zum Protest schreiten oder irgendwelche Idiotenparteien wählen. Ne? Haben sie natürlich mit der CDU und FDP trotzdem gemacht. Aber das war ja keine Protestwähler. Wobei ich jetzt nicht alles als Protestwählerschaft bei der AfD verharmlosen will, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Dieses System, so viel zu labern und so undurchsichtig zu agieren und so viel Kompetenzen und Legitimation auch nach Europa zu verlagern, nach Brüssel und so weiter, dass die Leute vor Ort überhaupt nicht mehr politisch interessiert sind und dann so einfach als Stimmvieh sich entweder treiben lassen oder gar nicht dran teilnehmen, das hatte schon Methode. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, wenn auf einmal so ein Wählerpotenzial aktiviert wird, wird's hässlich.
Müssen wir dann nächstes Jahr Sarah Wagenknecht unterstützen?
Wir? Nee, also ich bestimmt nicht. Aber ja, was heißt ja, so als Wahl zwischen Pest und Cholera, ja, da will ich es mal lieber nicht beschreien.
Ja, ja, Mai, Mike.
Mai.
Mike.
Für mich als immer Interessierten an solchen Themen, Charles III. Wird gekrönt. 6. Mai. Ne? Das ist natürlich. Ja, also für dich sowieso, aber für mich auch. Man hat ja nie was anderes gekannt als Queen Elizabeth II. Ne?
Ja, aber jetzt ist es irgendwie uncool. Jetzt ist es einfach uncool.
Hast du das schon verinnerlicht, Charles III.? Das ist tut bei mir so was Royales noch gar nicht so richtig irgendwie auslösen.
Ja, weil der sein ganzes Leben die Lachnummer war. Das ist halt ja, nicht royal, so. Das ist
ja,
halt
aber ganz im Ernst, das verstehe ich immer. Der hat halt von seinem Habitus her, kann ich verstehen, dass er ist ja wirklich sehr karikaturtauglich, ne? Sagen wir es mal so. Aber wenn er redet, wie er sich ausdrückt, was er sagt und auch aus seiner stinkkonservativen, dreckskapitalistischen Blickwinkelbude her, hat selbst daraus sagt er oft sehr intelligente Sachen, ne? Also gerade was Naturschutz, Umweltschutz und so weiter angeht. Also ich höre den gern reden. Also wenn da Interviews gibt und so weiter, ich halte ihn für einen sehr, sehr geistreichen Mann, auch mit einer beeindruckenden Wortwahl, angenehmen Stimme und so weiter. Also ich glaube, da wird ihm echt Unrecht getan, weil er eben so einen Habitus hat, der halt wie so eine lebende Karikatur ein bisschen aussieht.
Also, ja? Also wenn der britische König nicht in der Lage ist, auf allerhöchstem Niveau rhetorisch als auch manierlich aufzutreten, dann ist irgendwas schiefgegangen, weil das ist ja das, was er muss. Also das ist ja seine einzige Aufgabe eigentlich. So. Weiß nicht, überzeugt, ja. Es interessiert mich auch einfach nicht, muss ich sagen. Das ist mir so egal. Einfach.
Tja, ja, also ich fand das schon, mich hat das schon historisch so ein bisschen berührt, dass da auf einmal jetzt ein Charles der Dritte wieder ein englischer König ist. God save the King. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen. Dann habe ich noch im Mai Prozess gegen Lina E. in Leipzig. Ja. Auch aus juristischer Sicht natürlich besonders interessant, ne, was die Bundesanwaltschaft da vom Brimborium draus gestrickt hat aus diesem Fall. Ne? Also wirklich da auf dem Schild hergetragen, die Nachricht, hier, schaut, wir machen auch was gegen Linksradikale. Dann auch verbunden natürlich mit dem Urteil, was beide Seiten zum Bundesgerichtshof dann getrieben hat. Ne?
Also ist es schon ausverhandelt?
Die Revision, also der Prozess, ja, da gab es ein Urteil und dagegen wurde Revision eingelegt.
Aber die Revision ist noch nicht durch.
Nee.
Ja. Weil das Urteil da waren jetzt nach fast 100 Prozesstagen irgendwie 5,5 Jahre oder sowas. Fünf Jahre, 3 Monate oder so.
Ja, es war auf jeden Fall, wie soll ich sagen, das war so dieser typische Fall, dass da eine übermotivierte Staatsanwaltschaft auf jeden Fall der Angeklagten mehr nützt als ein Richter, der ein bisschen übermotiviert ist. Ne? Also da ist ja, wenn man dann noch die Untersuchungshaft anrechnet und dann mit 2/3 Haftverbüßung und irgendwie, da bleibt von den 5,5 Jahren dann jetzt so viel Knastzeit nach hinten raus wahrscheinlich gar nicht übrig, wenn überhaupt, beziehungsweise ist sie ja jetzt auch auf freiem Fuß.
Ach so?
Ja.
Keine Verdunklungsgefahr?
Nö, scheinbar nicht. Nö, ist ja ein Urteil gefallen und Beweismittel liegen ja auf dem Tisch. Was soll da Verdunklungsgefahr? Da hättest du schon ganz schön was zu begründen, um da den Haftbefehl aufrechtzuerhalten.
Ach so, ich dachte, das beinhaltet auch, dass man sich verpisst. Dass man die Gefahr läuft, diese Person zu verlieren.
Das weiß ich nicht, welche Auflagen es da noch gibt. Kann sein, dass es da irgendwelche Meldeauflagen gibt oder das weiß ich nicht genau. Aber für einen Haftbefehl brauchst du natürlich immer Haftgründe. Ne? Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Schwere der Tat, was weiß ich, was es da alles gibt. Ist nicht ganz so mein Beritt, Strafprozessrecht. Aber ist natürlich trotzdem ein Hammer, wenn man das so kriegt, ne? Als junger Mensch so ein Urteil, wo Rechte für viel mehr, viel weniger gekriegt haben. Also ein bisschen platt, das so gegenüberzustellen, aber so ist es leider. Und aber trotzdem war ich überrascht, dass es nicht mehr geworden ist. Ne? Ich fand, da hat der Richter schon mehr Augenmaß bewiesen, als ich befürchtet habe.
Es ist reasonable, muss ich auch sagen, ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, Revision
ist. Aber das aus rein juristischer Sicht, ne? Nicht aus meiner emotionalen Sicht als Zecke, der oft in Konnewitz unterwegs war und ist, da habe ich dann natürlich eine andere, nicht ganz so podcast-taugliche Meinung.
Wollen wir das nicht weiter vertiefen? Apropos vertiefen: Das Drama des Jahres, die Titan auf dem Weg zur Titanic, am 18. Juni vermisst.
Ich wollte sagen, sind wir im Juni schon, ne?
Hattest du noch was für den Mai?
Nee, Mai nicht. Ich hatte Anfang Juni. Auch im Wasser spielt das Kachowka-Staudamm gesprengt.
Ja.
In der Ukraine. Also auch krasses Kriegsverbrechen natürlich, ne? Also was wirklich über mindestens Jahre lang da eine komplette Region beeinflussen wird.
Apropos
nochmal so ein Höhepunkt des Ukraine-Krieges zu dem Zeitpunkt.
Ne? Ich weiß nicht, wann das war. Es muss auch in der ersten Hälfte des Jahres gewesen sein, dass Putin auch offiziell als Kriegsverbrecher benannt wurde für das Verschleppen ukrainischer Kinder.
Ja, stimmt. Also in Den Haag angeklagt deswegen. Ne? Ja. Oder nee, Haftbefehl.
Haftbefehl.
Wurde deswegen ausgestellt.
Genau.
Ja, was seine Reiseaktivitäten auch etwas einschränkt im Moment. Ja. Also bei der Titan, auch wenn das so ein bisschen platt wirkt, aber da war natürlich wirklich...
Wow, wow, der war... Mike,
du hast es gemerkt, ich danke dir. aber mir kam da wirklich als erstes in Sinn, bist du ein Bootsflüchtling? Kümmert sich kein Schwein um dich, bist du ein Milliardär in einem Unterseeboot, dann wird die komplette kanadische Küstenwache losgeschickt oder was da alles unterwegs war. So diese Verhältnismäßigkeiten, das war schon sehr beeindruckend, das mal zu sehen.
Ja, also das ist natürlich, weiß ich nicht, ich finde, das ist immer so ein gehässiger Vergleich oder so ein bisschen.
Der Vergleich ist in dem Sinne nicht gehässig, weil ich ja nicht sage, bei der Titan hätte nicht gesucht werden sollen. Ich sage, bei den anderen muss auch gerettet werden. Ne? Ich verlange einen etwas weniger, sondern für beide das Gleiche.
Da wir ja aber wissen, dass der Tod dieser Menschen auf dem Mittelmeer politisch gewollt ist. Also ich finde das eben so aus dieser Perspektive des Wissens, was da ja
also passiert. Naiv ist es, ja, es ist halt, das gebe ich ja, dazu, naiv ist, so, ist es, ja. Ja. Ja, das stimmt, ja.
Ja. Also es hat mich genervt. Mich hat dieser Kommentar genervt. Der wurde dann von allen überall gepostet und ich dachte mir so, Leute, glaubt ihr das jetzt wirklich oder ist das so ein naiver Meta-Witz oder so, ja.
Nee, also das war wirklich der erste Gedanke, der mir da in Sinn kam. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Haben super viele gepostet damals so, ne?
Also es ist wahrscheinlich ein Reflex. Sollte man es vielleicht eher nennen, gar nicht so sehr einen elaborierten Gedanken oder irgendwie sowas, oder ein Statement, aber ja, ich weiß nicht, warum dich das nervt, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, aber.
Naja, weil es halt dieses Reflexartige ist, dass so dieses ganze Thema.
Ja, es hat sowas von Whataboutism, ja, das stimmt.
Ja, aber
wie gesagt, ich denke, es hat nur was von Whataboutism, wenn man eher so mit der Attitüde sagt, naja, warum rettet man die? Ne? Lass die doch auch ersaufen.
Naja,
wenn man sagt, warum rettet ihr die dann nicht, ist was anderes.
Ja, es wurde aber meistens andersrum gesagt und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, play stupid games, win stupid prizes. In die Karre da einzusteigen, die mit einem PlayStation-Controller gesteuert wurde, also allein wie die aussah, weiß nicht, was sich die Leute denken, was bei 3800 Metern. Also vielleicht kann man sich das nicht vorstellen, was das für eine.
Also ich glaube, das könnte ich mir als Laie, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, was da verkehrt. Kannst du schon nicht vorstellen, was für Kräfte 50 Meter unter Wasser wirken.
Aber damit muss man sich doch beschäftigen, also überleg dir mal, du bist Multimillionär und gehst drauf, weil du zu blöd bist, dir mal kurz Gedanken dazu zu machen, was passiert, wenn du da runtertauchst. Weiß ich nicht. Also das ist. Dass dieser Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist natürlich damit verbunden, dass es so skurril ist und dass es halt mit der Titanic verbunden ist. Nicht, weil irgendjemand sich gedacht hat, oh, das ist aber schade, dass die aufgrund von eigener Dummheit und Überschätzung und Abgehobenheit im wahrsten Sinne des Wortes vom eigentlichen Leben sich da in akute Lebensgefahr begeben haben. Ne? Also
ja, na, das ist natürlich... Es hat ja auch eine gewisse Spannung gehabt, ne? Mit Live-Berichterstattung.
Mit
Haufen irgendwie. Informationen oder so. Hättest du ein Flüchtlingsschiff mit armen Menschen im Mittelmeer, wo du das der Echtzeit verfolgen kannst, mit Drohnenmaterial und was weiß ich, und interaktiven Karten und kannst gucken und 10 Experten sagen dazu noch aus oder irgendwo, würden sich auch genug Leute angucken, ob die armen Schweine da überleben oder nicht, ne? Es ist halt einfach dieser Entertainment-Faktor, der ist da gesteigert gewesen, ne? Und ja, wahrscheinlich vielleicht auch von der Seite der an der Rettung Interessierten, dass man das so sehr in die Öffentlichkeit stellt, damit da weiter Gas gegeben wird.
Ja, also ja. Ich will jetzt nicht schon wieder den Partypooper spielen, aber ich bin überzeugt, wir werden in unserer Lebensspanne noch erleben, dass Flüchtlingsboote aktiv abgeschossen werden im Mittelmeer.
Hm. Nachweislich sind schon Leute erschossen worden. Ich will das gar nicht.
Ist das so?
Sind schon Leute erschossen worden, ja. Hm. Ich glaube von griechischen Grenzbeamten und auf dem Balkan ist das aber auch schon vorgekommen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber da gab es schon Zwischenfälle mit Toten, mit Schussverletzungen.
Krass.
Auf jeden Fall. Ja, lass es mich mal so formulieren. Mhm. Und also Frontex, keine Ahnung, da läuft es mir eiskalten Rücken runter, wenn ich dieses kalte Wort höre.
Tja, solange du auf der richtigen Seite des Zauns sitzt, ja.
Naja, da sind wir aber mit der ersten Hälfte unseres Jahresrückblicks.
Mensch, mit einer richtig guten Stimmung sind wir da rausgegangen.
Mit einer richtig guten Stimmung schon wieder. Ja,
ja.
Dann,
der Kundenservice wird diesmal auf die zweite Folge verschoben, weil wir jetzt schon so tief drin
okay.
sind. Oder okay. hast du einen schnellen Kundenservice, Mike?
Ich habe einen schnellen Kundenservice,
okay.
Den kann ich schnell machen. Ja,
okay,
also nur vielleicht mal, dass da jemand irgendwie. Also ich wollte was über Jacob Juffes erzählen. Da wurde 1831 in Riga geboren, im damals noch russischen Kaiserreich, in eine jüdische Familie. Und die sind 1854 in die USA emigriert, nach San Francisco. Hast du den Namen schon mal gehört? Oder da hat sich dann in den USA später Jacob Davis genannt?
Jacob Davis?
Na?
Nee, keine Ahnung. Nee.
Sagte nichts. Also du hast... Selbst du hast, glaube ich, irgendwie so mehr oder weniger indirekt mit dem schon zu tun gehabt, glaube ich.
Jacob Davis.
Ja.
Nee, hau mal raus. Ach.
Was?
Ich habe gerade nachgeguckt, aber never hätte ich das gewusst. Never.
Ja, also der ist 1854 emigriert in die USA mit seiner Familie, hat dort erstmal, hat zu Hause noch Schneider gelernt.
Hm.
Hat auch einen Schneiderladen aufgemacht in den USA, aber das lief alles nicht so richtig. Und das dann 18.
Kurze Frage, ja. Sind die aus Armutsgründen oder aus Verfolgungsgründen?
Das konnte ich nicht ganz rausfinden, aber es waren wohl eher so wirtschaftliche Gründe, so wie das geschildert wird in der Lebensgeschichte irgendwie, waren wohl eher so perspektivische Gründe.
Ja, also ja. Ein Wirtschaftsflüchtling sozusagen.
Ja, aber wahrscheinlich auch eine Mischlage. Ne? 1858 ist er dann aber nach Kanada gegangen und hat sich dort als Goldsucher betätigt.
Aha.
Ne?
Goldrausch teilgenommen.
Hat dort, wie will man es ausdrücken?
Oder was?
Ja, Klondike, ich wusste auch sofort an Onkel Dagobert denken, an Scrooge.
Ja.
Aber hat dort im übertragenen Sinne Gold gefunden, denn er hat seine Frau dort kennengelernt, eine deutsche Emigrantin. Ist dann aber wieder zurückgezogen nach Nevada mit seiner Familie, hat dort einen Tabakladen aufgemacht und das lief da auch nicht so richtig und hat sich dann wieder so auf seine Schneiderkunst besonnen und hat da Pferdedecken, Planen für Pferdewagen und sowas hergestellt, ne, also so feste, robuste Industrietextilien.
Ich finde das so beeindruckend, dass sich Leute halt einfach mehrfach umorientieren.
Hm.
Und trotzdem vorankommen. Ne? Also so von wegen, du scheiterst einfach 2-3 Mal mit etwas, wo du denkst, jetzt ziehe ich das durch, das wird was. Und trotzdem verlierst du nicht Mut und kannst dann das dritte oder das vierte Projekt irgendwie zum Erfolg bringen. Das finde ich echt.
Na, das ist, also und zu der Zeit, das war im Jahr 1871, kam eine Kundin in seinen Laden, die sein Leben für immer verändert hat. Und dein und mein Leben auch. Die kam nämlich an und sagt, du, pass auf, mein Mann ist so fett, dem platzt jede Hose. Ich brauche für den eine Hose, die nicht kaputt geht. Kannst du mir da nicht helfen? Und der Typ nimmt diese Plane, schneidert eine Hose und macht im Schritt an den Taschen, am Gesäß, überall, wo sie aufreißen könnte, einfach stumpf eine Kupferniete rein. Und hat natürlich dadurch die Jeans erfunden, ne? Hat die Kohle nicht. Dass er das Patent anmeldet, die $68, und fragt deshalb seinen Stofflieferanten namens Levi Strauss, ob er ihm das Geld borgen kann. der macht das und die beiden werden Geschäftspartner. Naja, und der Rest ist dann Geschichte. Ne? Auf jeden Fall. Der Jacob Davis, wie er sich dann genannt hat, war dann noch bis an sein Lebensende Firmenmitarbeiter bei Levi Strauss, hat also Produktion überwacht und so weiter und ist dann auch, wie soll man sagen, in einem vollendeten Leben gestorben. Ne?
Aber
nicht ganz so reich wie Levi Strauss.
Okay, es ist wieder das Typische, der die Idee hat, kommt zu dem, der das Geld hat und der
genau,
das Geld
aber hat. Der hat wirklich damals, und weil diese Hose, die er für diesen fetten, für den fetten Mann der Kundin, ohne jetzt Bodyshaming oder so, also er hat wirklich selber immer gesagt, derjenige war fett, die er da erfunden hat mit der Niete und so weiter, das kam damals sehr gut an und das haben natürlich viele nachgeahmt und so und deshalb hat er das weiter verfeinert, hat diese Doppelnaht mit kupferfarbenem Zwirn an der Hose, das hat er auch noch erfunden und so weiter, also hat wirklich die Original-Jeans sozusagen erfunden. Den wollte ich einfach mal vorstellen. Glaube ich, ein ganz cooler Typ.
Wie gesagt, an und für sich sogar deswegen interessant, weil er eben dann doch nicht der namensgebende Erfinder ist, sondern halt wirklich der Geldsack am Ende, der dann zufälligerweise das Kapital hatte.
Man muss natürlich auch sagen, der Erfinder der modernen Jeans. Ne? Also es kamen, glaube ich, auch schon die alten Griechen oder so auf die Idee, aus Segeltuch sich Klamotten zu schneidern und sowas. Ne? Also das gab es schon auch, aber so eine 501, wenn du die anhast, also das hast du Jacob zu verdanken.
Habe ich echt jahrelang nur getragen, ausschließlich.
Typisch Metaller, eine Hose und 1000 T-Shirts.
Richtig.
Das ist doch bei uns allen
das
so.
Das ist echt so.
Auf jeden Fall, das ist ja auch ein Phänomen beim Mann, ne? Also ich merke das immer beim Klamottenshoppen, wenn du mal mit Mädels unterwegs bist, die suchen ja immer einen neuen Kick, einen neuen Impuls oder irgendwie sowas und die meisten Männer, die wollen genau die gleiche Hose wieder kaufen und verzweifeln daran, dass sie genau das
nicht
nochmal finden.
Ja, exakt. Ne? Das geht mir auch ganz genauso.
Das ist schon interessant. Man hat ein Lieblingshemd und eine Lieblingshose und ich hätte das am liebsten einfach wieder. Ich will da gar nichts Neues haben irgendwie.
Naja. Also bei Hemden bin ich ja sehr divers unterwegs, aber was Hosen angeht, gebe ich dir komplett recht. Ich brauche eine gelbe, also senfgelbe Hose, die immer funktioniert. Und dann habe ich jetzt so ein relativ britisches Muster, sage ich jetzt. Keine Ahnung, ob das so ein speziellen Namen hat, die passen auch zu sehr vielen. Und dann bräuchte ich halt nochmal so irgendwie so ein oder andere braune oder blaue Anzugshose. Und ansonsten geht das mit allen meinen ganzen vielen Hemden und Anzügen. Naja, Mike, das ist doch schön. Dann haben wir sogar noch einen Kundenservice hier reingekriegt.
Tschüss da.
Krass, krass. Dann schön, dass ihr die Hälfte des Jahres mit uns nochmal hier durchlitten habt. Und wir sehen uns dann einfach quasi am 28. kommt dann die letzte Folge des Jahres.
Alles klar, bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Anchecken, Hörbefehl.